zum Placebo-Effekt. Ich habe da ein Beispiel. Das ist aus einem Buch von einem Psychiater, einem Placebo-Forscher, Walter Brown, ein amerikanischer Psychiater. Ich lese das einfach mal vor. Vor einigen Monaten behielt ich nach einer Grippe einen hartnäckigen Husten, der einfach nicht verschwinden wollte. Ich hatte Probleme beim Sprechen und wachte nachts auf. Ich wurde nach einigen Wochen unsicher und begann mir Sorgen zu machen. Schließlich rief ich meinen Hausarzt an. Schon bei Beginn des Gesprächs fühlte ich mich besser. Er war wie immer aufmerksam, zuversichtlich und souverän. Als er sich meine Beschwerden angehört hatte, sagte er, dass ein persistierender Husten nach einer Grippe häufig sei und im Laufe der Wochen nach und nach verschwinden würde. Er verschrieb mir ein Hustenmittel und sagte mir, dass ich mich wahrscheinlich nach einer Woche besser fühlen werde. Falls nicht, solle ich mich wieder melden. Nach dem Gespräch war mein Husten nicht fort, aber dennoch fühlte ich mich tun zu können und dem Husten nicht ausgeliefert zu sein. Ich hustete zwar weiter, aber es belastete mich nicht mehr so. Ich dachte nicht mehr so viel darüber nach. In der folgenden Nacht schlief ich besser als seit Wochen. In den nächsten 3 Tagen ging der Husten spürbar zurück. Nach einer Woche war er weg. Ich weiß nicht, ob das Hustenmittel geholfen hat oder ob der Husten auch von selbst verschwunden wäre. Aber ich weiß, dass die Tatsache, medizinische Hilfe gesucht und bekommen zu haben, mit anderen Worten, die Behandlungssituation dazu geführt hat, dass ich mich besser fühlte. Weniger belastet, weniger eingeschränkt, hoffnungsvoller. Dieser Nutzen der Behandlung ist der Placebo-Effekt. Er ist ein wichtiger Wirkfaktor der Behandlung und oft ist er der einzige Wirkfaktor. Das lasse ich einfach mal so. Ich finde das ein sehr schönes Beispiel. Ich habe mich da übrigens selber auch wiedererkannt. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Jetzt mal sozusagen aus der Ecke der Placebo-Forschung. Was ist der Placebo-Effekt eigentlich? Er setzt sich aus 3 Komponenten zusammen. Das ist einmal der Aspekt der Beziehung, ne, Therapeut-Patient-Beziehung. Dann gibt es Lerneffekte. Damit ist vor allen Dingen sowas wie klassische Konditionierung gemeint. Und es sind Erwartungen, die Erwartungen des Patienten oder der Patientin. Es gibt eine Reihe weiterer. Ist hier eigentlich ein Laser? Es gibt eine Reihe anderer Wirkfaktoren, die unspezifisch sind, die aber auch eine Rolle spielen. Da will ich jetzt nicht drauf weiter eingehen. Die zählt man nicht zu dem Placebo-Effekt im engeren Sinne. Hier nochmal zur Illustration: Die Erwartungen, ich glaube, das ist auch selbsterklärend, die werden wesentlich induziert, zum Beispiel durch das, was der Arzt sagt, auch der Psychologe, die Psychotherapeutin. Es könnte zu einem Anstieg ihrer Symptome kommen oder es könnte zu einem Rückgang ihrer Symptome kommen, führt zu völlig unterschiedlichen Erwartungen. Natürlich die Art und Weise, wie die Interaktion stattfindet, welche Qualität die Beziehung hat, spielt eine Rolle und dann eben die besagten Lerneffekte. Das ist gemeint. Der Placebo-Effekt hat eine lange Geschichte in der Menschheitsgeschichte, also eine lange Vorgeschichte in der Medizin oder dem, was man damals darunter verstand, wird er seit Jahrtausenden eingesetzt, Schädeltrepanationen, Aderlass, Mumienpulver, Schröpfen, Duftstoffe, vieles mehr. Wichtig ist, die Leute, also man kann ja heutzutage leicht lächeln, ne, über die Experten von damals, die es halt alle nicht besser wussten. Die waren damals aber jedenfalls überzeugt davon, dass das, was sie da getan haben, wirkt, rational ist, ne? Löcher in den Schädel bohren, um irgendeinen Dämon herauszulassen oder so. Das war halt das Therapierationale, das es damals gab. Und wissenschaftliche Wirksamkeitsnachweise werden erst seit dem 19. Jahrhundert überhaupt gefordert. Einfach mal ein paar Beispiele noch, wo man überall Placebo-Effekt fand oder finden konnte und heute vielleicht auch noch findet. Das kommentarlos, also ne, ein Medizinmann in irgendeinem indianischen Volksstamm. Das ist eine Illustration einer Teufelsaustreibung in der katholischen Kirche. Also der Vatikan, habe ich gelesen, hat ein offizielles Statement abgegeben, dass Franziskus hier keine Teufelsaustreibung vorgenommen hat. Aber das Foto ist echt. Die Arzt-Patient-Beziehung, das hatten wir ja eben schon an dem Beispiel von Brown. Und das hier, habe ich gefunden, das ist eine Darstellung einer Psilocybin-Therapie. Ja, wir sprachen darüber, das ist ja sozusagen ein neuer Hype, ne? Ketamin, oder andere halluzinogen wirksame Substanzen, die sozusagen heutzutage immer mehr verstärkt und in Kombination mit Psychotherapie eingesetzt werden. Für mich ein hervorragendes Beispiel für Placebo-Effekt. Ja, vielleicht kennen Sie das noch aus dem Studium, der Rosenthal-Effekt, Versuchsleiter-Effekt auch genannt. Da geht es um die Erwartungen, und zwar die Erwartungen der Versuchsleiter und Versuchsleiterinnen in Bezug auf das Ergebnis eines Experiments. Ja, eine klassische Studie, ich habe die mal kurz hier zusammengeschrieben. Also 12 Studenten, die jeweils mit 5 Laborratten Lernversuche durchgeführt hatten. Also die müssten dann irgendwie durch so ein Labyrinth möglichst schnell durchgehen, den kürzesten Weg rausfinden, Sie kennen das. Die eine Hälfte der Studenten hat die Information bekommen, das sind besonders kluge, hochgezüchtete Ratten. Die andere hat die Information bekommen, die Ratten sind dumm, die lernen nichts. Die Ratten waren genetisch aber gleich. Ja, dann wurden die Versuche durchgeführt und siehe da, je nach Instruktion der Versuchsleiter, das waren die eigentlichen Versuchspersonen, nicht die Ratten, das wussten die nur nicht, ne, so fies sind Psychologen oft, die Ratten, bei denen angenommen wurde, die sind intelligent, hochgezüchtet, die waren schneller, hatten bessere Ergebnisse als die anderen. Also, das ist eben eine ganz wichtige Erkenntnis, die Erwartungen der Versuchsleitung beeinflusst die Ergebnisse eines Versuchs. Das ist jetzt auch nochmal ein Blick in verschiedene medizinische Disziplinen. Also als ich mich da eingelesen habe, war ich also auch wirklich überrascht, was es da alles gibt. Beispiel Asthma, so die asthmatische Atmung setze ich ja zusammen aus der Verengung der Bronchialmuskulatur, der Bronchokonstriktion, dem Anschwellen der Bronchialschleimhaut und der Schleimsekretion. Das ist so diese Trias. Auch ein klassischer Versuch, Luparello und andere, die haben bei Asthma-Patienten so ein Dosier-Aerosol, so ein Inhalator gegeben. Das war ein Placebo, was die Patienten nicht wussten. Die einen haben die Instruktion bekommen, das erweitert ihre Bronchien, die anderen, das verengt ihre Bronchien und dementsprechend zeigten die Patienten auch eine Wirkung, ne, bronchokonstriktiv oder bronchodilatatorisch. Schmerztherapie, das soll hier eine Schmerzpatientin sein, die ein Schmerzmittel bekommt, intravenös, entweder von einer Maschine verabreicht, wo sie selber auch gar nicht merkt, ob da jetzt das Schmerzmittel gerade hineingegeben wird, oder aber von einer freundlichen Krankenschwester, ne, die den Tropf anhängt und so weiter. Und was man herausgefunden hat, die Medikamentenwirkung ist wesentlich stärker, doppelt so stark, wenn ein Mensch, eine Krankenschwester in dem Fall, das Schmerzmittel verabreicht. Und diese Differenz ist eben auch der Placebo-Effekt. Das überspringe ich mal. Da gibt es in der Schmerzforschung, das ist ein riesen Forschungsgebiet, der Placebo-Effekt. Man hat da einiges rausgefunden, dass über Ausschüttung körpereigener Opioide erfolgt, dieser Placebo, also sozusagen eine erlernte, konditionierte Reaktion, aber das lassen wir weg. Auch in der Chirurgie gibt es reichlich Placebo-Effekte. Das hier, ne, ist einfach Gonarthrose, Arthrose des Kniegelenkes. Gibt es verschiedene Stadien, ist für uns jetzt nicht so wichtig. Wichtig ist, es gibt eine Studie, in der zwei verschiedene Formen eine Arthrose des Kniegelenks chirurgisch zu behandeln verglichen wurden. Müssen wir uns jetzt nicht drauf, ist jetzt nicht wichtig, was für Eingriffe das sind. Wichtig ist, es gab noch eine dritte Versuchsgruppe, Patienten, bei denen gar nichts gemacht wurde, so eine Scheinoperation, ne, die also auch die gleichen Einschnitte bekommen hatten wie die Patienten, die real operiert wurden. Die konnten das also selber nicht unterscheiden. Und spannenderweise, ich glaube, das habe ich hier sogar als Animation, alle Patienten waren hinterher gebessert. Ne, die beiden Operationen haben sich nicht unterschieden, aber sie haben sich auch nicht von der Placebo-Operation unterschieden. Und es gibt noch viel mehr solcher Studien, wo ich felsenfest überzeugt davon gewesen wäre. Aber da kann doch kein Placebo-Effekt wirken, wirkt aber doch. Also daher das Zwischenfazit, der Placebo-Effekt ist mächtig und in der modernen Medizin allgegenwärtig, insbesondere trifft das für die Pharmakotherapie zu. So, dann zu den Antidepressiva. Erstmal was ist da überhaupt bekannt über die Wirksamkeit? Und jetzt referiere ich nicht nur, also jetzt referiere ich nicht die Literatur, die von den Pharmareferenten immer verteilt wird, sondern das ist wirklich ein Einblick in den Stand der Forschung, also der jetzt kritischen Forschung. Dazu muss man sich ein bisschen befassen mit der Methodik. Also das Übliche, der Goldstandard, um Medikamentenwirkung zu erfassen, ist der Randomized Controlled Trial, RCT, also Doppelblindstudie auch genannt. Nur ganz kurz für die, die das vielleicht nicht wissen, klassisches Design ist, es sind zwei Gruppen. Eine bekommt das Verum, also das wahre, das eigentliche Medikament, das untersucht wird. Die andere Gruppe bekommt ein Placebo. Die Patienten werden zufällig zugeordnet und weder die Patienten noch die Versuchsleiter wissen, was jeweils in der Kapsel ist, die übergeben wird. Und dann wird gemessen, wie stark ist der Symptomrückgang in der einen und in der anderen Gruppe. In der Depressionsforschung hat sich da die Hamilton Depression Rating Scale durchgesetzt, HDRS, die zeige ich euch gleich auch nochmal. Und das muss man sagen, das ist eine ganz hochentwickelte wissenschaftliche Methode, mit der ist es möglich, pharmakologische Effekte von allen anderen Effekten zu unterscheiden. Also es ist wirklich Top-Design, aber Voraussetzung ist, die Bedingungen müssen eingehalten werden, die Doppelblindbedingungen. Ich habe selber mal eine Doppelblindstudie konzipiert, keine Pharmakotherapie-Studie, sondern eine andere, aber also sozusagen, ich weiß, dass das wirklich schwierig ist. Noch mal kurz zu der Standardskala Hamilton Depression Rating Scale. Das müssen Sie sich alles nicht merken. Ich würde Ihre Aufmerksamkeit gerne hier drauf lenken. Das ist ein Interview, bei dem Fragen gestellt werden. Das sind die üblichen Depressionssymptome. Ist jetzt auch nicht so wichtig, welche im Einzelnen. Dann werden daraus Punkte abgeleitet. Bis 8 Punkte Normalzustand, dann 9 bis 16 leichte Depression, 17 bis 24 mittelgradig und ab 25 Punkten redet man von einer schweren Depression. Also das ist so der Range, damit Sie so ein Gefühl dafür kriegen, welche Wertigkeit die Punkte haben. Es gab also in den NICE-Kriterien, das ist die britische Zulassungsbehörde, da stand mal drin, klinisch relevant sind Symptomverbesserungen ab 3 Punkten auf dieser Skala, auch nur als Hintergrund. Ja, jetzt meine Frage an Sie. Sie haben ja eben gehört, wie so ein klassisches Experiment aussieht, so eine Doppel-Bind-Studie mit einer Gruppe mit Medikamenten und einer Placebo-Gruppe. Es wird die Differenz gemessen vom Anfang bis zum Ende. Was meinen Sie bei einem typischen, bei einer typischen Doppel-Bind-Studie mit Antidepressiva? Wie groß ist im Durchschnitt der Unterschied zwischen der Placebo-Gruppe und der Medikamentengruppe? Rufen Sie mal rein, ich will es mal... Wie viel?
Unter 3 Punkten. Ein Punkt.
Ja, war jetzt vielleicht vorhersehbar. Das ist nochmal die Skala, um die es geht. Genau, im Durchschnitt sind es 2 Punkte. Und das ist jetzt nicht irgendwie besonders kritische Forschung, das ist Fakt. Da können auch nicht, auch die eingefleischtesten Befürworter von Antidepressiva können das nicht leugnen, das ist so. Es geht immer nur um diesen geringfügigen Unterschied, wenn man jetzt für pro-Antidepressiva argumentiert. Hier eine aktuelle Studie von Stone et al., das sind ja inzwischen so unfassbar große Patientenzahlen, diese Meta-Analysen, 70.000 Patienten, über 200 Studien, die haben eine durchschnittliche Differenz von 1,75 Punkten gefunden. Also es gibt eine andere Untersuchung, die sagt, auch ein ganz erfahrener Diagnostiker, der einen Patienten vor sich hat und den Schweregrad der Depression einschätzen soll, der ist nicht in der Lage, Unterschiede einzuschätzen, die unterhalb von 7 Punkten auf der HDRS liegen. Ja? Also es ist wirklich verschwindend wenig. Irving Kirsch und hier ein Kollege Sepperstein, die haben 1998 eine bahnbrechende Meta-Analyse, ich glaube, es war die erste Meta-Analyse überhaupt, zumindest in diesem Forschungsfeld veröffentlicht, wo sie das auch nochmal beschrieben haben. Über 50% der Wirkung ist Placebo-Wirkung. dann so der natürliche Verlauf, also Spontanremission oder Regressionseffekt oder was es da alles so gibt. Und nur ein Viertel ist überhaupt etwas, was man dieser Medikamentenwirkung zuschreiben kann. Und wie gesagt, das sind diese zwei Punkte oder so. Das muss man aber auch, da muss man auch noch einige Abstriche machen. Also diese Differenz zu Placebo ist wirklich sehr gering, aber sie ist wahrscheinlich auch noch eine Überschätzung, weil man kann diese Doppelblindstudie nur interpretieren, wie gesagt, wenn zum Beispiel die Doppelblindbedingung eingehalten wird. Das ist aber nicht möglich. Das ist ein Riesenproblem, das einfach verleugnet wird. Denn die Teilnehmer an solchen Studien müssen, das ist gesetzlich vorgeschrieben, müssen darüber aufgeklärt werden, dass sie entweder ein Antidepressivum oder das Placebo bekommen. Wenn sie das Medikament bekommen, müssen sie über mögliche Nebenwirkungen aufgeklärt, also sie müssen für den Fall, dass sie das Medikament bekommen, über mögliche Nebenwirkungen aufgeklärt werden. Und alle Antidepressiva haben Nebenwirkungen. Die Patienten wissen das, wurden aufgeklärt und sie können sich vorstellen, was passiert. Ich habe das mal hier so aufgelistet, welche Wirkungen und Nebenwirkungen Antidepressiva haben. Also viele machen unruhig, putschen auf. Ne? Die Marketingsprache ist, sie wirken antriebssteigernd. Ne? Das ist aber falsch. Sie putschen auf, das überdeckt die Antriebsminderung, aber es hebt das Symptom nicht auf. Andere machen müde, Marketingsprache, sie sedieren. Fast alle führen zu einer Abstumpfung der Gefühle. Affective Blunting ist der Fachausdruck. Marketingsprache, Affektdistanzierung. Ja, dann gibt es die Nebenwirkung, das steht dann immer in den Beipackzetteln. Übelkeit, Durchfall, Erbrechen, Unruhe etc. Das ist eine SSRIs, haben doch ein etwas anderes Profil als tetrazyklische Antidepressiva. Und es gibt die Entzugssymptome, ja, beim Absetzen. Marketingsprache, Absetzeffekte. Das, oder jedenfalls über diesen Teil werden die Patienten zwangsläufig informiert und Sie können sich vorstellen, was passiert, wenn ein Patient in so einer Studie eine Kapsel nimmt. Er weiß nicht, was er kriegt, aber am nächsten Tag wird ihm schlecht oder er kriegt Durchfall oder was auch immer. Das war es dann mit der Doppelblindbedingung. Ne? Der hat eine wichtige Information bekommen und das ist nicht nur theoretisch möglich, sondern das ist auch nachgewiesen. Die Durchbrechung der Doppelblindbedingung passiert. Da hat schon Jürgen Markgraf schon vor über 30 Jahren das nachgewiesen. Eine Arbeit von Bethke und anderen, die auch gezeigt haben, in dem Maße, in dem die Doppelblindbedingung ungewollt durchbrochen wird, kann man schon vorwegnehmen, wie erfolgreich die Behandlung sein wird. Das wäre Nocebo, würde man das in dem Fall, es ist aber quasi das Gleiche. Wer hat gefragt?
Ich.
Genau. Und das kommt aber tatsächlich nicht oft vor. Ja, ist auch untersucht worden, das ist wirklich vernachlässigbar selten. Und dann gibt es noch einige wenige Doppelblindstudien, in denen sogenannte aktive Placebos verwendet werden. Das sind Placebos, die ähnliche Wirkungen haben wie die Nebenwirkungen der untersuchten Antidepressiva. Das gibt es nicht viele, man kann sie ahnen, warum. Aber das führt dann dazu, dass der schon ohnehin geringe Unterschied noch viel geringer wird. Ich habe das mal hier illustriert, was das bedeutet. Ja, also das wäre so ein typisches Ergebnis einer Doppelblindstudie mit einem Antidepressivum. Ja, hier der Symptomrückgang bei dem Medikament, hier der Symptomrückgang in der Placebo-Gruppe. Ungefähr ein Viertel wäre dann Medikamenteneffekt. Aber wenn man jetzt sich anguckt, was passiert, was wahrscheinlich passiert aufgrund der Durchbrechung der Doppelblindbedingung, das ist dann das Gleiche, was passieren würde, wenn man ein aktives mit einem passiven Placebo vergleicht. Man hat nur die Differenz zwischen zwei unterschiedlich starken Placebo-Effekten. Und es gibt niemanden, der das ausschließen kann. Ja? Damit darf man eigentlich, obwohl es so unfassbar viele Doppelblindstudien gibt, es gibt inzwischen eine Studie mit einer sechsstelligen Patientenzahl, das ist irre, das ist Overkill, aber im Grunde sagen die alle nichts, weil die alle diesen entscheidenden methodischen Fehler haben. Das ist noch nicht alles. Genau, diese schon eben erwähnte Riesenstudie von Stone et al. Von 22, das Jahreszahl stimmt nicht. Die haben das nochmal anders ausgewertet, haben festgestellt, nur bei 15% der behandelten Patienten gibt es einen Effekt, der über den Placebo-Effekt hinausgeht. Das ist nur eine andere statistische Methode, ne? Eben auch, zeigt auch, wie mager das ist. Aber auch all diese Studien haben das methodische Problem der Durchbrechung des Doppelblindeffekts. Deswegen schreiben die Autoren, wir können die Möglichkeit nicht vollständig ausschließen, dass die Wirkung der Arzneimittel, ne, wir reden hier von diesen 15%, dass diese Wirkung auf eine funktionelle Entblindung zurückzuführen ist. Ne, muss ich nicht alles vorlesen. Das ist vernichtend. Ne, das heißt, mit anderen, das steht original in der Diskussion. Also das heißt, die haben im Grunde gar nichts nachgewiesen. Durch unbeabsichtigte Durchbrechung der Doppelblindbedingung anhand der Nebenwirkung der Antidepressiva. Okay. Und zwar sowohl auf der Patientenseite als auch auf der Versuchsleiterseite. Und dann denken Sie an den Rosenthal-Effekt. Ne? Dann gibt es aber noch weitere Probleme. Das ist nicht alles, darauf will ich nur kurz eingehen. Moment. Genau, Verfälschung durch Entzugssymptome. Der größte Teil der Patienten in diesen Doppelblindstudien hat vorher schon Antidepressiva eingenommen. Und die Antidepressiva, die jetzt untersucht werden sollen in der neuen Studie, sind oft chemisch ganz ähnlich. Die unterscheiden sich nicht. Also es gibt Citalopram, es gibt Escitalopram, da ist das Molekül ein bisschen verändert, macht aber kaum einen Unterschied. Aber das Absetzen, die nennt man Washout-Phase, da gibt es Entzugssymptome. Die Washout-Phase ist kurz, 1-2 Wochen. Ne? Da ist meistens der größte Teil der Entzugssymptome verschwunden, aber nicht alle. Ne? Die können durchaus etliche Wochen, manchmal Monate noch anhalten. Wenn nun ein Patient Entzugssymptome hat, das wird in der Regel verwechselt mit Depression, mit Depressivität. Und er kommt dann in die Studie, kommt in die Medikamentengruppe, dann verschwinden seine Entzugssymptome, weil er eine ganz ähnliche Substanz bekommt. Das gilt dann als Verbesserung der Depression, ist eine Fehlinterpretation. Das steckt auch in all diesen Daten drin. Und dann gibt es auch noch die Publication Bias, also Publikationstendenz. Das ist ein Euphemismus, ne? Es ist Betrug. Es ist systematischer Betrug der Pharmakonzerne, die nur die Ergebnisse veröffentlichen, die in ihrem Marketinginteresse sind, und die Ergebnisse, die nicht in dem Interesse sind, werden tendenziell zurückgehalten. Und es gibt kaum unabhängige Pharmastudien. Ne, entweder machen die Pharmakonzerne es selbst oder es machen Ärzte und Ärztinnen, die aber auf der Payroll stehen, die also in Interessenkonflikten stehen. Ne, deswegen werden riesige Anstrengungen unternommen, um diesen Betrug irgendwie zu neutralisieren. Es ist leider nicht verboten. Also ein einzelner Wissenschaftler, der sich das erlaubt, der ist erledigt. Ne, zu Recht erledigt. Das ist das Schlimmste in der Wissenschaft, was man machen kann. In der Pharmaindustrie geht das so durch. Ne? So, Bilanz zum Stand der Forschung, minimale Differenz zwischen Medikamenten und Placebo-Gruppen, Breaking-Blind-Effekt, fehlinterpretierte Entzugssymptome und Publication-Bias. Wenn man ganz normale, stinknormale wissenschaftliche Kriterien anlegt, muss man sagen, wir können nicht davon ausgehen, dass Antidepressiva eine Wirkung haben, die über den Placebo-Effekt hinausgeht. Es gibt keinen Grund, das anzunehmen. Ja, das habe ich eben schon gesagt. So, dann wurde ja in der Ankündigung schon gesagt, wir machen selber auch Forschung. Muss ich kurz über meine Station berichten, Station Aaron T. Beck. Vor 2005 gegründet, eine Station der Allgemeinpsychiatrie mit 20 Betten. Ja, therapeutisch arbeiten wir, also wenn ein Psychologe sie leitet, ich sozusagen bin da an Oberarztstelle, ist klar, dass sie einen psychotherapeutischen Schwerpunkt hat, systemisch-biografische Verhaltenstherapie nennen wir das. Und ein paar besondere, also wir bemühen uns sehr, es ist eine intensive Therapie, wir haben schon früh eine kritische Haltung entwickelt, ne? So die in der Psychiatrie allgegenwärtige Pharmawerbung haben wir 2010 verbannt von der Station. Jedenfalls aus allen Räumen, zu denen Patienten Zugang haben. Und das sind so gut wie alle, außer den Personal-WCs. Genau. Also größte Teil, zwei Drittel der Patienten sind unipolar depressive. Und wir haben ein psychosoziales Erklärungsmodell für Depressionen, also kein biopsychosoziales, ein psychosoziales, ganz dezidiert. Arbeiten mit bestimmten Konzepten, gehe ich nachher noch drauf ein. Und seit 2018 lehnen wir biomedizinische Erklärungen für die Entstehung von Depressionen ab. Genetik, Hirnstruktur, Monoamine, Synapsen etc. Und schließen, haben eben auch Antidepressiva ausgeschlossen, explizit aus unserem Therapiekonzept. Außer die Patienten wollen die. Ja, das sind Patienten, die meisten kommen ja vormediziert mit Antidepressiva. Und wenn wir ihnen sagen, lassen Sie die weg, wir unterstützen Sie dabei, machen wir seit Jahren, geht wunderbar. Die meisten sind froh. Aber einige wollen auch dran festhalten. Ja, dann streiten wir uns nicht mit denen, die können Sie dann auch weiternehmen. Wir haben eine Studie durchgeführt, Langzeitstudie, die hat schon 2012 angefangen, ja, mit dem Beck-Depressionsinventar zeige ich gleich noch, anderes Standardinstrument in der Depressionsforschung, eine Wartelistenkontrollgruppe, Follow-up nach sechs Monate nach Entlassung. Das BDI, das müssen wir jetzt auch nicht so im Einzelnen merken, das ist aber so von der, also es ist ein Selbstbeurteilungsverfahren, ne? Die Hamilton-Skala ist ja Fremdbeurteilung, aber zielt, ne, die Punkte, es ist ungefähr so ähnlich von den Größenordnungen her verteilt, von den Punkten. Und die Depressionssymptome, die da erfasst werden, das müssen wir uns auch nicht angucken, Sie kennen das. So, Ergebnisse dieser Langzeit, der Follow-up-Studie, das ist eine Zwischenauswertung Ende 2017. Ich fasse das einfach mal zusammen. Wir haben jetzt die Gesamtzahl der Patienten, das sind 574 gewesen, davon 489 regulär entlassen, nur die sind in der Studie. Haben wir in fünf Gruppen aufgeteilt in Abhängigkeit von der antidepressiven Medikation. Eine Gruppe, die kein Antidepressivum bekommen hat von Aufnahme bis zur Entlassung. Eine, bei denen wir, das haben wir damals noch gemacht, Antidepressiva angesetzt haben, verordnet haben. Ich habe euch manchmal selber empfohlen, wenn ich nicht weiter wusste. Andere, wo wir die abgesetzt haben und keine neuen verordnet haben. Hier dann die Gruppe, wo die Antidepressiva unverändert in Wirkstoff und Dosis beibehalten wurden. Und die letzte Gruppe, wo die Antidepressiva irgendwie verändert wurden. Sie haben es schon gesehen, es macht gar keinen Unterschied im Verlauf. Das gibt es ein sehr starker Therapieeffekt für die stationäre Behandlung insgesamt. Darum ging es mir ursprünglich auch. Aber was mit den Antidepressiva passiert ist, hat überhaupt keinen Effekt auf die Behandlung. Also hier steht hier auch, der Gruppeneffekt ist also statistisch ist nicht signifikant. Das ist das Gleiche nochmal, die gleiche Gruppenaufteilung. Jetzt sind das die Patienten, die auch am Follow-up teilgenommen haben. Sie sehen insgesamt einen leichten Anstieg wieder, sechs Monate nach Ende der Behandlung im Durchschnitt. Der größte Teil des Therapieeffekts ist aber noch erhalten. Und auch hier, welche Antidepressiva die Patienten oder ob überhaupt sie bekommen haben, kein Unterschied. Das hier ist nochmal eine andere Darstellung. Die vier Zeitpunkte, die wir haben, Vorgespräch, Aufnahme, Entlassung, Follow-up. Was man sehen kann, ist, die Patienten, die Antidepressiva nehmen, die sind immer ein bisschen depressiver als die, die keine nehmen, zu jedem Zeitpunkt. Da kann man nun sagen, ja, das liegt daran, das sind ja auch die, wenn sie depressiver sind, wird ihnen mit höherer Wahrscheinlichkeit ein Antidepressivum verordnet. Also ich würde jetzt nicht sagen, Antidepressiva machen depressiv. Aber also es ist ganz interessant, weil ja oft so nach Biomarkern gesucht wird, Biomarker für Depressionen seit Jahrzehnten. Genau genommen, die Verschreibung eines Antidepressivums kann man als einen psychosozialen Marker für den Schweregrad einer Depression betrachten. Ja, aber es gibt keinen Hinweis darauf, dass es irgendeinen therapeutischen Nutzeffekt gibt. Ja, diverse Gründe. Also das ist jetzt nicht so, dass dieselbe Gruppe ist zu allen vier Zeitpunkten, sondern die Patienten zu den Datenvorlagen. Das überlappt sich beträchtlich, aber zum Beispiel nur ein Teil der Patienten kommt über unsere Warteliste. Andere werden zugewiesen als Verlegung.
Ich meine, bei den Statistiken noch vor die
Achso.
Da ist jetzt die eine Gruppe, ist 8.
Ach so, ja, ja, das liegt daran.
Vor, was die Unterschiede von den Patienten sein, ja?
Ja.
Also jetzt mal nochmal eine zurückgehen, hat man 158, 31.
Ja, 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 ja. Das ist halt eine naturalistische Studie. Also wir haben jetzt nicht so ein Design, dass wir fünf gleich große Gruppen haben, sondern das ist so, wie wir bis zu der Zeit behandelt haben. Und das ist das, was dabei rausgekommen ist. Nein. Wir haben das quasi beobachtet, was an Behandlung passiert ist. Genau, das hatte ich schon. Genau, das ist dann veröffentlicht worden. Die Auswertung 2012 bis 2017, Comprehensive Psychiatry, und ab dann haben wir unser Behandlungskonzept geändert. Das kann man hier schön sehen. Das hier sind Prozentangaben, ne, der Anteil von Patienten, der Antidepressiva einnimmt pro Jahr. Ne, und hier kann man, also bis 2017 war der Anteil der Patienten bei Entlassung, der Anteil der Patienten, der Antidepressiva bei Aufnahme eingenommen hat, geringer als bei Entlassung. Also wir haben nicht nur das Beibehalten, sondern sogar einen Teil noch zusätzlich Medikamente gegeben. Und hier änderte sich das dann, das kann man sehr schön sehen, und ging auch im Laufe der Zeit tendenziell immer weiter zurück. Also die Patienten kommen fast unverändert mit der gleichen Häufigkeit mit Antidepressiva, aber hier kann man eben sehen, die Veränderung unseres Therapiekonzepts, keine Antidepressiva mehr, und werden da vermutlich auch immer überzeugender, also mit der Zeit. Das ist nochmal eine andere Art, das darzustellen. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht. Ja, was hat sich dadurch verändert? Ich habe jetzt einige Stichprobenmerkmale hier zusammengetragen. Also was man sehen kann, ist das, was Sie eben schon gesehen haben, der Anteil der Patienten, die bei Entlassung noch ein Antidepressivum bekommen hat, ist hochsignifikant geringer geworden. Das war zu erwarten, da hat sich das Konzept geändert. Ansonsten, bestimmte Stichprobenmerkmale haben sich nicht geändert. Also Anteil der Frauen ist gleich gewesen. Abbruchquote ist ein kleines bisschen zurückgegangen, nicht ganz statistisch signifikant. Anteil von Patienten mit Persönlichkeitsstörungen, die sind ja besonders schwierig zu behandeln, wie Sie alle wissen, ist gleich geblieben. Und dann das ist die Depressivität mit dem BDI gemessen. In der Wartelistenkontrollgruppe bei Aufnahme, bei Entlassung im Follow-up, alles gleich geblieben. Durchschnittsalter auch. Was sich auch geändert hat, ist die Behandlungsdauer. Die ist ein bisschen kürzer geworden. Ja, also bei gleichem Behandlungsergebnis ohne Antidepressiva sind die Behandlungen ein bisschen effizienter geworden, das muss man sagen. Hier nochmal eine Feinanalyse. Es wird ja gesagt, gerade die SSRIs, die sind antriebssteigernd. Ja, die werden, mein Wort ist aufputschend, die werden dann oft gegeben bei Patienten, die unter Antriebsminderung leiden. Man könnte ja sagen, na gut, wenn das aber so unstrittig ist, dann müsste das doch irgendwie nachweisbar sein, dass Patienten, die unter Antriebsminderung oder Energieverlust leiden, dass sie davon was haben. Im BDI gibt es eben das Item, das auf Energieverlust zielt. Ich habe das hier mal aufgeschrieben. Und was Sie jetzt sicher auch schon gesehen haben, es macht überhaupt keinen Unterschied. Einmal sind das hier Patienten, die mit einem SSRI gekommen sind. Einmal die, die es beibehalten haben, und dann die, bei denen wir es abgesetzt haben. Der identische Verlauf. Oder eben hier rechts die Grafik, die Patienten, die ohne Antidepressiva gekommen sind, und die ein Teil, der hat es dann von uns bekommen, antriebssteigernd, und der andere Teil nicht, macht auch keinen Unterschied. Das ist inzwischen auch schon veröffentlicht, letztes Jahr in einer Studie. Ich habe jetzt vielleicht noch die Meta-Analyse von Kolpers et al. Letztes Jahr, über 52.000 Patienten. Das sind immer unglaubliche Fallzahlen. Die haben für ambulante Behandlungen verglichen Patienten, die nur, also vorwiegend mit kognitiver Verhaltenstherapie behandelt wurden oder nur mit Antidepressiva oder mit einer Kombination aus beidem. Und das Ergebnis war, steht hier, die kombinierte Behandlung war effektiver als die Pharmakotherapie alleine. Aber die kombinierte Behandlung war nicht effektiver als die Behandlung mit kognitiver Verhaltenstherapie alleine. Sprich, die Ergebnisse einer ambulanten Psychotherapie werden nicht besser, wenn man zusätzlich Antidepressiva verabreicht. Und damit ist das genau das Ergebnis, was wir eben im stationären Bereich ja auch gefunden haben. Also die Ergänzung einer Psychotherapie mit Antidepressiva bringt außer Nebenwirkungen gar nichts. Ja, ich hätte jetzt noch einen Exkurs, um Ihnen zu zeigen, was etwas bringt. Das ist ein Konzept Aggressionshemmung, das wir bei uns in den letzten Jahren entwickelt haben. Ich fürchte, dafür reicht die Zeit nicht mehr. Konstruktive Aggression, da haben wir drüber gesprochen. Ich überspringe das mal ein bisschen, weil das zwei interessante Auswertungen sind. Einmal anhand unserer Daten die Vorhersage der Depressivität nach Ende der Behandlung in diesem Halbjahres-Follow-up. Ob die Patienten bei Entlassung ein Antidepressivum bekommen haben oder nicht, spielt keine Rolle, das ist nicht signifikant. Aber der Abbau der Aggressionshemmung, dieses psychologische, psychotherapeutische Konzept, je stärker die Aggressionshemmung bei Entlassung, desto höher die Depressivität ein halbes Jahr danach. Oder ganz ähnlich, Vorhersage von Wiederaufnahmen nach der Entlassung in einem Zeitraum von mindestens einem Jahr. Auch da ganz ähnlich, ob die Patienten ein Antidepressivum bei Entlassung bekommen haben, spielt überhaupt keine Rolle. Aber wenn die noch stark aggressionsgehemmt sind, das ist ein signifikanter Prädiktor für eine Wiederaufnahme, für eine Rückkehr der Depression. Das sind jetzt noch unveröffentlichte Ergebnisse. Ich finde die total spannend. Das gibt es ja nicht so viel. Vor allen Dingen eine wirkliche Prädiktion, nicht so als statistischer Rechentrick, sondern wirklich zeitlich, ein halbes Jahr, ein Jahr Vorhersage. Okay, die Take-Home-Message. Das kennen Sie schon, der Placebo-Effekt ist mächtig und allgegenwärtig. Antidepressiva wirken nicht therapeutisch. Depressive, die in ambulanter oder stationärer Therapie sind, profitieren nicht von zusätzlichen verabreichten Antidepressiva, also auch nicht von einem Placebo-Effekt etwa, den gibt es ja, aber bei Therapie taucht er nicht auf. Und psychologische Therapiekonzepte wie die konstruktive Aggression und der Abbau ihrer Hemmung sind